Sind die Griechen noch zu retten? HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Und ich bin jetzt live im Gespräch mit unserem Korrespondenten in Athen, Thomas Bormann. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Ja, wieder hat Papandreou um seine Macht gepokert und gekämpft. Noch in der Nacht zum Freitag war er eine politische Leiche. Heute scheint er von den Toten auferstanden. Was bedeutet das denn für die Eurokrise?
Ja, leider wissen wir das immer noch nicht. Er jagt heute von Termin zu Termin in Athen, denn er will ja eigentlich eine ganz große Koalition der nationalen Rettung, wie er das nennt, aufbauen. Er will nämlich die Opposition hier in Griechenland mit in die Pflicht nehmen. Alle sollen gemeinsam Ja sagen zu diesem Rettungspaket, das Papandreou ja vor anderthalb Wochen mit der EU ausgehandelt hat. Er sagt, dieses Rettungspaket, das ist die letzte Chance für Griechenland in der Eurozone zu bleiben. Und Griechenland muss in der Eurozone bleiben. Sonst geht es unter, sagt Papandreou. Aber die wichtigste Oppositionspartei hier, die Nea Dimokratia, die sagt immer noch Nein zu so einer großen Opposition, zu einer großen Koalition. Und da schütteln viele Griechen ja auch den Kopf und sagen, jetzt hört doch endlich mal auf mit diesem Gezanke und dem Streit. Das bringt Griechenland nicht weiter. Also Papandreou versucht auch heute verzweifelt, so eine große Koalition aufzubauen. Dann wäre der Fahrplan für die Rettung Griechenlands eigentlich klar. Noch hat das aber nicht geschafft.
Also er kämpft und Sie sagen gerade, der kleine Mann auf der Straße schüttelt den Kopf. Und für den heißt es natürlich auch Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen, Sparmaßnahmen. Mehrwertsteuererhöhung auf 23%, Kürzungen im Gesundheits- und im Sozialsystem. Also der kleine Mann, der eh schon wenig hat, dem geht's nach, der geht dann ja nach wie vor auf dem Zahnfleisch. Wie kommt denn der normale Bürger momentan eigentlich über die Runden?
Ja, ziemlich schlecht. Es kommt darauf an, ob er Reserven hat, ob er sich vielleicht bei Familienmitgliedern etwas leihen kann. Ist ja klar, Löhne sind alle gesunken, Preise sind alle gestiegen. Die Griechen haben weniger Geld im Portemonnaie, können sich weniger leisten. Ein Beispiel, noch vor 2 Jahren war in Griechenland Benzin mit am billigsten in der ganzen EU. Jetzt ist es hier mit am teuersten bei knapp 1,70 für 1 Liter Super. Und gerade gestern kamen Zahlen raus von der Autobranche hier in Griechenland und da haben die Autohäuser gesagt, wir verkaufen heute nur noch etwa halb so viele Neuwagen wie vor 2 Jahren. Und
aber
besonders,
ja? Ja, Entschuldigung. Wer sich eben
besonders hart trifft es halt Rentner, die damals schon vor der Krise schon knapp Geld hatten für ihre Miete und das Wichtigste zum Leben. Jetzt haben manche ältere Leute ein Viertel weniger Rente. Da reicht das Geld natürlich nicht mehr für die Miete. Die müssen wirklich in kleinere Wohnungen umziehen.
Aber wer sich offensichtlich keine Sorgen machen muss, ist der wohlhabende Grieche. Denn nach wie vor gilt ja Steuerflucht, kein Problem. Korruption, kein Problem. Schwarzgeld, kein Problem. Luxus, auch kein Problem für die ganz Reichen. Ja? Wann wird denn das griechische System den Reichen zur Kasse endlich bitten?
Das dauert leider unglaublich lange, eine funktionierende Steuerverwaltung aufzubauen. Hier hat mal jemand gesagt, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen, dass wir so wie vielleicht in Deutschland ein ziemlich gut funktionierendes Finanzverwaltungssystem aufbauen. Nur sowas dauert etwa eine Generation. Und das heißt, es dauert unheimlich lange, diesen Steuerhinterziehern hier auf die Schliche zu kommen. Der Finanzminister, der will ja unbedingt Listen im Internet veröffentlichen mit den schlimmsten Steuersündern. Da gibt es einige, die kassieren hier in Griechenland Arbeitslosenunterstützung. Sie haben aber im Ausland Millionenbeträge angelegt. Und denen will der Staat natürlich an Kragen. Noch ist das schwierig, weil es einfach keine funktionierende Finanzverwaltung gibt. Der Finanzminister will das so schnell wie möglich aufbauen, aber es dauert noch.
Also nochmal gesagt, die Listen ist das eine, denunzieren das andere, ja. Aber Griechenland hat im Grunde ja keine funktionierende Industrie, keine funktionierende Verwaltung. Wie soll Griechenland selbst wenn es entschuldet wäre, wieder Wirtschaftswachstum generieren?
Sie haben zumindest den Tourismus und der boomt auch. Da hat Griechenland jetzt in letzter Zeit ein bisschen davon profitiert, dass viele Leute, die Urlaub machen wollen, am Mittelmeer Bedenken hatten, nach Tunesien oder Ägypten zu fahren und sind deshalb lieber nach Griechenland gekommen. Da muss Griechenland natürlich aufpassen, dass es diese Touristen hier auch wirklich hält.
Ja, und weil wenn man dann ja im Ausland ist und wird als Deutscher entlarvt, das passiert ja auch oft, dann wird die Stimmung dann schnell aggressiv und ablehnend. Ist denn das wirklich so?
Nein, so ist es also nicht. Also ich kann hier offen zugeben, dass ich als Deutscher unterwegs bin und werde auch hier sehr freundlich von allen Griechen behandelt. Ich habe auch mit vielen anderen Touristen gesprochen. Ich habe also noch keinen getroffen, der jetzt hier angepöbelt worden wäre. Da machen die Griechen also schon einen Unterschied. Oh. Einerseits zwischen den Touristen, die hier als gute Gäste willkommen sind, und Politikern wie Frau Merkel, die wirklich teilweise als Hassfigur gilt, denn die Griechen fühlen sich mehr und mehr fremdbestimmt. Sie finden ja, dass diese Sparpolitik ungerecht ist. Wir sagten es, die Reichen, die kommen irgendwie durch, aber die kleinen Leute, die müssen bluten dafür. Und viele Griechen machen praktisch die EU, und da ist halt die wichtigste Frau Merkel, dafür verantwortlich, dass das hier so knallhart durchgezogen wird. Und deshalb gibt es dann auch diese Karikaturen gegen Frau Merkel, oft mit Hakenkreuzen und so, alles sehr unschön. Aber als deutscher Tourist hat man es hier gut.
Herzlichen Dank, Thomas Bormann. Sind die Griechen noch zu retten, ist das Thema heute bei Bärbel Schäfer live. Und Sie, für Sie einen schönen Sonntag, ich glaube 20 Grad in Athen heute, ne?
Genau, ich gehe jetzt mal ins Straßencafé, denn es ist schön hier in Athen.
Okay, tschüss, danke. Sind die Griechen noch zu retten, ist das Thema heute bei uns in der ersten Stunde. Und ich bin jetzt im Gespräch mit dem Ehrenpräsidenten der Europa-Union Deutschland und dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion. Guten Morgen, Elmar Brok.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ist die Euro-Krise eigentlich ein Rückschlag für Europa oder vielleicht dann doch die Chance, den Vereinigten Staaten von Europa dann ein Stückchen näher zu kommen?
Wenn wir es richtig machen, die Nerven behalten, dann ist es ein Schritt nach vorn, denn eine Krise bietet immer die Möglichkeit, voranzugehen, Dinge durchzusetzen, die man unter normalen Umständen nicht durchsetzen kann. Aber das wird ein sehr schwieriges Spiel werden.
Wo lauern die größten Gefahren?
Die größten Gefahren lauern darin, dass oft hier in Deutschland und in anderen Ländern nicht gesehen wird, dass es ja gar nicht um Euro oder Griechenland und so weiter geht, sondern dass wir in einer weltweiten Finanzkrise sind. Das ist dieselbe mit einer zweiten Spitze wie 2008. Dass eigentlich die Weltwirtschaft auf der Kippe steht und dass wir darauf vernünftig reagieren müssen. Das Zweite ist, dass wir sehen müssen, dass wir alle miteinander in der Vergangenheit so viel Geld ausgegeben haben und das in Ordnung bringen müssen. Und das ist sehr schwer, weil hier Wahrheiten gesprochen werden müssen, aber auch von Politikern, die die Verantwortung mittragen, dass wir in diese Situation hineingekommen sind.
Das heißt eben auch, wir als Wähler, wir als Bürger müssen lernen, mit diesen Wahrheiten umzugehen?
Ja, denn man muss ja sehen, dass man nach wie vor als Politiker abgestraft wird, wenn man Sparmaßnahmen verkündet. Alle sagen, wir müssen weniger Geld ausgeben, aber wie Norbert Blüm früher sagte, bitte aber nicht an meinem Gürtel rumnesteln. Das ist oft ein Problem, das wir haben, und ich glaube, hier ist die Stunde der Wahrheit da. Wir müssen sehen, dass wir sind noch 7% der Weltbevölkerung, die Europäische Union, haben aber 30% des Weltvermögens. Wie lange soll das tragen, wenn wir uns nicht anstrengen? Das ist nicht auf Dauer automatisch so.
Aber wenn Sie jetzt sagen, die Krise hat zwei Gründe. Also zum einen sagen Sie ja die Verschuldung der Staaten, zum anderen aber muss man ja auch sagen, jede Regierung kann, wenn es ums Geld geht, machen, was sie will und nichts passiert. Welche politischen und rechtlichen Mechanismen fordern Sie denn, damit solch eine Euro-Krise eben nicht wieder geschieht?
Wir glauben, wir müssen bessere Mechanismen haben. Einmal muss die internationale Finanzkrise in den Griff bekommen werden. Wir haben einen Markt, wo 500 Billionen Euro herumschwirren ohne einen realen Wert dahinter. Und dieser Markt ist in keiner Weise reguliert. Und da er nicht mehr national stattfindet, muss er europäisch und weltweit reagiert werden, damit nicht das Casino uns wieder ins Unglück stürzt wie 2008. Das muss zu Wege gebracht werden. Hier hat der Gipfel von Cannes noch zu wenige Fortschritte gebracht. Innerhalb der Europäischen Union haben wir erhebliche Gesetzgebung dort betrieben. Aber auch das muss vorangebracht werden. Und das Zweite ist natürlich, dass wir in diesem Zusammenhang auch unsere eigenen Wachstumsmöglichkeiten ausschöpfen müssen, indem wir nach wie vor Strukturen, die Wachstum behindern, beseitigen müssen.
Trotzdem muss man sagen, Sie haben es gerade angesprochen, nochmal den Gipfel in Cannes. Angela Merkel hat in Cannes das Undenkbare ausgesprochen. Der Austritt, man könnte auch sogar sagen, der Rauschmiss Griechenlands, das ist kein Tabu mehr. Gibt es denn noch weitere Tabus, die es zu entstauben gilt?
Ja, es müssen die Regeln durchgesetzt werden. Hier müssen alle Nationalstaaten das begreifen. Beispielsweise auch in Deutschland war es vor anderthalb Jahren noch so, dass nicht die Europäische Statistikbehörde überprüfen sollte, sondern jedes Land sollte überprüfen, wie die Zahlen sind. Und daraus entstehen natürlich Betrügereien. Das ging nach dem alten schottischen Grundsatz, ich traue nur der Statistik, die ich selbst gefälscht habe. Wir Deutschen haben selbst einen Stabilitätspakt 2003, 2004 gebrochen, der jetzt erheblich verstärkt worden ist. Wir müssen in Europa dafür sorgen, dass Regeln, Gesetze, die wir geschaffen haben, auch durchgesetzt werden können. Und der Bruch der Gesetze darf nicht mit nationaler Souveränität begründet werden. Deswegen brauchen wir mehr Europa. Deswegen hat Herr Dobrindt Unrecht. Mehr Europa bedeutet, was europäisch bereits Recht ist, auch durchzusetzen. Und dagegen kann man nun wirklich nicht sein.
Trotzdem gibt es in unserem Land auch ein bisschen so eine Stimmung, sagt die überwiegende Mehrheit, wir haben die Nase voll, wir retten Griechenland, wir retten Portugal, wir retten Spanien, wir retten vielleicht bald auch Italien. Wer rettet eigentlich uns?
Also erstens ist es so, wir Deutschen sind nicht die Einzigen, wir sind mit 27% dabei. Die Italiener und Niederländer würden, wenn es schief ginge, pro Kopf mehr zahlen. Der zweite Punkt ist, wir sind bisher der Hauptnutznießer gewesen. Wir haben mit diesem europäischen Binnenmarkt 130 Milliarden Euro im Schnitt der Jahre Handelsbilanzüberschuss gehabt. 60-70% unseres Exportes geht in diese Europäische Union hinein. Kein Land ist so vom Export abhängig wie wir. Und wir müssen auch den politischen Vorteil sehen. In der Mitte dieses Kontinentes zu leben, mit Zustimmung unserer Nachbarn, nicht mehr in der Situation zu sein, dass die vor uns Angst haben oder wir den Bismarckschen Grundsatz vernachlässigen, der sagte, Deutschland ist zu groß für die Vorherrschaft und zu klein ist zu klein für die Vorherrschaft und zu groß für die Balance. Dieses hat uns doch immer zu Kriegen und Auseinandersetzungen geführt. Wir sind doch jetzt in der glücklichsten Situation unserer gesamten deutschen Geschichte. Das muss man doch als Nutzen dabei sehen. Und hier müssen wir, glaube ich, sehen, dass wir nicht aus Ärger über Griechen oder aus Ärger über Banken, die ihre Zockerei uns zu ihnen gebracht haben, wir diesen wertvollsten Schatz deutscher Entwicklung zerstören.
Also ein geeintes Europa, das bedeutet Sicherung, Sicherheit und Weiterentwicklung in einer friedlichen Zusammenarbeit, sagt Elmar Bruck an diesem Sonntagmorgen. Herzlichen Dank.
Ich danke auch.
Tschüss. Da liegt es doch nahe, jemanden zu fragen, der in Griechenland geboren ist, dort lange erfolgreich als Schauspieler gelebt und gearbeitet hat und aber auch seit ganz, ganz vielen Jahren uns in Deutschland mit der Lindenstraße immer wieder erfreut in der Rolle des Gastwirtes Vassili Sarikakis. Und ich begrüße an diesem Sonntagmorgen Hermes Hololidis. Guten Morgen.
Guten Morgen allerseits.
Ja, welchen Spruch über Griechen und Geld können Sie zurzeit überhaupt nicht mehr hören?
Griechen, dass die Griechen irgendwie ein fassender Boden sind oder Griechenland und dass die Griechen irgendwie sich ein schönes Leben machen mit dem Geld der Deutschen und der anderen Europäer.
Was glauben Sie denn, muss sich in Griechenland verändern?
Ja, das ganze politische System, also das heißt, die ganze politische Führung muss abgeschafft werden. Das heißt, erstmal die zwei großen Parteien, die uns regiert haben, all die Jahre und Verhältnisse geschaffen haben, um sich auch an der Macht zu halten. Das heißt, die ganze Leute, die sie unterstützen, also die Geldgeber und auch all die ganze diese politische Familien, die uns seit der Befreiung aus den Türken eigentlich regieren und die Macht vom Vater zum Sohn irgendwie übertragen oder zur Tochter auch. Und dann aus diesem Abriss sollte dann eine neue Macht, neue Parteien entstehen.
Aber das braucht
natürlich ein bisschen Zeit. Wir sind nicht nur so naiv, dass wir denken, innerhalb von einem Monat ist das gemacht.
Wie ist denn momentan?
Das sehen Sie auch selbst und versuchen sich an der Macht zu klammern mit allen Mitteln. Auch dieses Referendum, was das angekündigt hat, das ist auch wieder so ein billiger Trick irgendwie, um sich an seinem Stuhl zu halten. Wissen Sie, wenn ein Politiker sagt, irgendwas sagt mit ausdrücklich sagt, dann müssen Sie immer das Gegenteil glauben. Sobald er das in den Mund nimmt, dann glauben Sie das Gegenteil. Er hat gesagt, ich klammere mich nicht an Stühlen, hat er genauso gesagt. Genau das Gegenteil ist der Fall.
Was würden Sie denn sagen, wie momentan bei der Bevölkerung, Sie haben viele Freunde, Sie haben sicherlich auch Verwandtschaft in Griechenland, wie ist die Stimmung unter der ganz normalen Bevölkerung in Ihrem Heimatland?
Ja, pessimistisch. Also die Leute sehen nur schwarz. Sehr schwarz und rot natürlich, also rot vor Wut und schwarz vor Hoffnungslosigkeit. Die sehen, dass die 2 Jahre sich blutig gespart haben. Also sie müssen sich vorstellen, Leute, die 1.000, 1.500 Euro Gage bekommen haben, kriegen inzwischen nicht mal die Hälfte. Die haben die gleiche Kredite laufen, genauso wie hier. Ich meine, der Standard in Griechenland, Lebensstandard, war nicht schlecht in den letzten Jahren. Natürlich übertrieben gut, aber das war halt so, wie es war. Und jetzt muss man alle die Kredite bedienen. Man hat Kinder, man hat all das, was wir ja hier auch haben. Und die haben sich blutig gespart. Und wofür? Wir hatten damals 140% Verschuldung, jetzt haben wir 180.
Und die richtig harten trotz Sparmaßnahmen sollen ja erst noch kommen.
Wie? Also harte Maßnahmen ist ja richtig. Das verstehen ja auch die Leute und die haben das über sich ergehen lassen. Aber die harte Maßnahmen müssen alle treffen. Wissen Sie?
Das heißt eben auch die Reichen, nicht nur den normalen Bürger.
Ja, also die ganz Reichen, die werden nie reingezogen. Das ist hier und überall auf der Welt so und das wird so bleiben, weil die ziehen die Fäden überall, das ist ja klar. Nur man sollte eigentlich, hier in Deutschland zahlt ein Arzt irgendwie seine Steuern. In Griechenland, Sie haben das ja erfahren, in Griechenland zahlt er genauso viel wie ein Hartz-IV-Empfänger. Mhm. Das, ich meine, das sind Sachen, die sind unmöglich. Also die mittlere Schicht, ich meine, die Gutverdiener über 10.000 im Monat, sagen wir mal, verdienen oder über 5.000, die haben nicht keine Steuern bezahlt.
Hermes Hodoulidis, Sie sind Schauspieler in der Lindenstraße. Sie hatten eine, ich glaube, Marathonnacht nennt man das, der Lindenstraße genau. Hinter ja. sich. Ich bedanke mich bei Ihnen für dieses Gespräch an diesem Sonntagmorgen zum Thema Sind die Griechen noch zu retten? Und das war Ihre Sicht. Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch.
Ich bin jetzt im Gespräch mit Gabor Steingart, Chefredakteur des Handelsblattes, ein Mann, der wirtschaftliche und politische Analysen lebt wie kaum ein anderer. Guten Morgen, Gabor Steingart.
Ja, guten Morgen, Frau Schäfer. Frankfurt.
Danke. Wir werfen einen Blick auf Griechenland und fragen uns heute Morgen, sind die Griechen noch zu retten? Eine Krisensitzung jagt ja die andere. Ergebnis, die Daumenschrauben werden für Griechenland festgezurrt. Europa nimmt praktisch den letzten Sauerstoff einem Röchelnden weg. Kann Griechenland eigentlich so wirtschaftlich überleben?
Nein, so kann Griechenland nicht überleben, weil diese Hilfe, die wir die ganze Zeit leisten, ist keine Hilfe, sondern führt zu einer Verschlechterung der Lage. Griechenland wird in die Depression geschickt, die Wachstumsraten gehen runter, weil allein Lohnkürzung, Rentenkürzung und der Abbau von Staatlichkeit noch kein Wachstum erzeugen. Griechenland braucht aber Wachstum.
Aber kann es nicht auch sein, dass ein Land wie Griechenland alleine einfach nicht genug wirtschaftliche Kraft entwickelt, um ohne hohe Schulden dann letztendlich überleben zu können?
Das glaube ich nicht, weil dasselbe könnte man sonst auch über die ehemalige DDR gesagt haben, über Teile davon jedenfalls, Mecklenburg-Vorpommern und anderes. Dasselbe könnte man über Teile von Afrika sagen. Hätte man sagen können über das China von Mao in den 60er und Anfang der 70er Jahre, das waren ja Regionen, denen hatte man nichts, wirklich gar nichts zugetraut. Und heute ist China die Exportmacht Nummer 1 auf der Welt. Also Griechenland hat alle Entwicklungschancen, die andere auch haben. Es ist eine kultivierte, eine auch gebildete Bevölkerung. Allerdings stimmen ein paar Investitionsbedingungen nicht. Und der Staat hat sich übernommen und die Steuerverwaltung funktioniert nicht. Es ist eine Menge zu tun, aber es ist kein hoffnungsloser Fall.
Also Reformen müssen her. Was muss man denn in Griechenland in Angriff nehmen, um wirtschaftlich dann überleben zu können, ganz konkret?
Griechenland braucht Wertschöpfung, also braucht Firmen, die Gewinn erzeugen und aus dem Gewinn heraus dann Steuern zahlen und den Staat finanzieren können. Diese Firmen gibt es zu wenig. Der Flughafen ist ein positives Beispiel, der wurde von Hochtief gebaut und wird von Hochtief gemanagt und ist der profitabelste, wirklich der profitabelste Flughafen in Europa. Die griechische Eisenbahn wird nach alter
Manier... Das hört man natürlich nicht gerne hier in Frankfurt, ne?
Ja, das hört man nicht gerne. Frankfurt ist aber so. Frankfurt ist viel größer, aber der griechische Flughafen in Athen ist profitabler. Die Eisenbahn in Griechenland, das glatte Gegenteil, voll in der Hand der Gewerkschaften und des Staates. 4 Schaffner, keine Gäste, 2 Millionen Verlust pro Tag. 2 Millionen Verlust pro Tag. Also die Staatsunternehmen müssen wahrscheinlich in die Hand von Privaten gegeben werden oder zumindest unter ein Management gesetzt werden, das Gewinne erzeugt. Und wir müssen eine Vision haben. Also beispielsweise, dass die Solarenergie in Griechenland möglicherweise besser zu erzeugen ist als an der Nordsee. Griechenland hat mindestens das Doppelte an Sonnenstunden und die Ausbeute an Sonne und Wind wäre dort wesentlich höher. Das Land braucht jetzt Investitionen, braucht möglicherweise eine Sonderwirtschaftszone, um diese neuen Industrien dort anzusiedeln.
Nun hat man, vielleicht bin ich da ein bisschen einfacher und nicht wirtschaftlich so versiert gestrickt wie Sie, immer das Gefühl, man ist natürlich Zeuge einer griechischen Tragödie, aber man sieht auch so ein bisschen schlechtes Theater mit einer schlechten Besetzung. Sarkozy und Merkel umarmen sich immer vor den Kameras. zeigen Einigkeit. Aber hinter den Kulissen wird doch ganz schön gehackt. Man hat das Gefühl, Papandreou strahlt die Journalisten an, obwohl er um das politische Überleben kämpft. Sarkozy hat natürlich auch eigene Machtinteressen. Wie sehen Sie das?
Na, Politik ist Showbusiness geworden. Insofern auf die Bilder kann man nicht viel geben. Bilder lügen, haben wir schon früher gewusst, aber heute ist das in der Politik in der Tat große Inszenierung. Es werden Freundschaften inszeniert, die Feindschaften sind. Es werden Sieger inszenieren sich als solche, obwohl sie Verlierer sind, wie Papandreou. Also die Bilder bringen uns hier nicht weiter. Das ist die große Stunde der Zeitung und des Radios.
Nach dieser Krise ist der Euro, so wie er momentan gestrickt ist, zukunftsfähig?
Nein, so wie er im Moment gestrickt ist, nicht. Ich würde ihn trotzdem nicht aufgeben am jetzigen Zeitpunkt, obwohl man jeden Tag neu darüber nachdenken muss, was er uns noch bringt und wo er anfängt, unsere Volkswirtschaft in Deutschland zu schädigen. Die Frage hat sich vor 4 Wochen nicht so ernsthaft gestellt, stellt sich jetzt. Trotzdem, ich würde ihn nicht aufgeben, aber er braucht ernste Reformen. Wenn die Hälfte Europas auf Pump lebt, wird die Währung geschwächt, sodass sie am Ende keinerlei Vorteile mehr bietet. Also wir müssen auf den Pfad von Maßhalten zurückkommen. Das muss auch überprüfbar sein. Die Staaten werden auf nationale Souveränität ein Stück weit verzichten können. Zumindest in dem Punkt stimme ich mit Jürgen Habermas überein, der in einem sehr schlauen Essay in der FAZ vom Samstag gesagt hat, dass die Institutionen in Europa nicht bereit sind für das Große, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben ein gemeinsames Geld, aber wir haben keine Regierung, keine Verwaltung, keine Kontrollinstanzen.
Sind es nur die Institutionen oder ist es letztendlich auch die Bevölkerung? Denn die würde das Maßhalten ja auch betreffen.
Absolut. Es gibt einen Zusammenhang zwischen, wenn Institutionen fehlen, hat das in der Demokratie, wir reden ja nicht von einer Diktatur, da kann man sagen, das sind die bösen anderen. In der Demokratie hat es immer auch was mit uns zu tun. Das fehlende Europa, das noch fehlt und das wir beklagen, hat auch was mit dem fehlenden Europa in uns, in unseren Köpfen zu tun.
Sie waren selbst, letzte Woche war es, glaube ich, mit einem großen Teil Ihres Redaktionsteams in Athen. Mit welchem Eindruck sind Sie denn zurückgekommen?
Dass Griechenland mit sich selber ringt, dass das Vertrauen in die Hilfe von Merkel und Sarkozy gegen Null tendiert, dass das Vertrauen in die eigene Regierung nicht mehr gegeben ist, dass die Bevölkerung das Gefühl hat, dass sie spart, bis der Arzt kommt, aber dass die Verschuldung steigt. Ich glaube, die normalen Leute haben manchmal ein ganz gutes Gespür dafür, wenn Wirtschaftspolitik in die falsche Richtung geht. Und das war mein Eindruck, ist bei der Bevölkerung angekommen. Gleichwohl ist Griechenland ein im Unterschied zu Deutschland frohsinnigeres Land. Also insofern, die Bevölkerung ist nicht depressiv gestimmt. Man kann in Teilen von Athen auch das Gefühl haben, es gibt gar keine Krise, weil Ausgelassenheit und Gelassenheit offenbar ein ganz gutes Rüstzeug, ein mentales Rüstzeug in diesen Zeiten auch sind.
Herzlichen Dank für das Gespräch, Gabor Steingart, Chefredakteur des Handelsblattes. Und Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Ich bedanke mich sehr bei Ihnen. Einen schönen Sonntag nach Frankfurt.
Danke.
Mehr Themen, mehr Gespräche, mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.